RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Berlin ist immer in Bewegung. Nur wie? Auto, Bahn, Fahrrad. Die Stadt wächst und damit wachsen die Mobilitätsbedürfnisse der Berliner. Mehr Straßen aber gibt's ja nicht. Gleichzeitig will Berlin ehrgeizige Klimaziele erfüllen. Kann das private Auto da noch die Antwort sein? Darüber reden wir heute im RBB 24 Inforadio Forum, heute in einer Kooperation mit dem Tagesspiegel. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Hingst und bei mir sind Ute Bonde, die Verkehrssenatorin hier in Berlin von der CDU, Christian Latz, der Leiter für Landespolitik und Verkehrsexperte des Tagesspiegels, Gernot Liedtke, er leitet das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, und last but not least, Raunhild Sörensen vom Verein Changing Cities. Herzlich willkommen. Wir haben viele Gäste hier oben bei uns im 14. Stock des RBBs und ich habe mitbekommen, manche von Ihnen sind mit dem Fahrrad gekommen und haben sogar das Klappfahrrad hier oben mitgebracht, weil Sie es unten nicht anschließen wollten. Das fand ich interessant. Frau Bonde, wie sind Sie hier?
Ich bin mit dem Auto da.
Gibt es jemanden, der auch mit dem Auto ist, oder Herr Latz?
Ich bin mit der U-Bahn gekommen, ist ja direkt hier vor der Tür.
Herr Liedtke?
S-Bahn über den Ring.
Frau Sörensen?
Naja, Fahrrad.
Fahrrad. Und schon sind wir alle durch. Das ist doch eine schöne Mischung. Kann denn Frau Bonde eine Stadt wie Berlin überhaupt ohne Auto?
Ich glaube nicht, dass eine Stadt wie Berlin ohne Auto auskommen kann. Dazu sind wir viel zu vielfältig in den Bedürfnissen, die es in Berlin gibt. Wir haben einen Durchmesser von 40 Kilometern in Berlin und da zeigt sich dann auch schon, wie die Bedürfnisse tatsächlich gestrickt sind. Wenn man den Innenstadtbereich sich anschaut, da haben wir einen wunderbar funktionierenden ÖPNV schon heute. Im äußeren Stadtbereich ist das sicherlich etwas anderes, wenn Sie da lachen an der Stelle. Ich glaube, wir müssen wirklich mal in andere Städte gehen und schauen, wie dort der ÖPNV funktioniert. Und der ÖPNV hier, ja, der hat derzeit Schwierigkeiten. Die BVG hatte letztes Jahr erhebliche Schwierigkeiten. Die S-Bahn hat dieses Jahr Schwierigkeiten. Aber wir sind auf einem guten Stabilitätskurs, jedenfalls mit der BVG. Und bei der S-Bahn ist es die Infrastruktur und die Infrastruktur liegt in den Händen der DB Infrago und insofern schwierig. Aber um nochmal zu der Frage zurückzukehren, ich glaube, Berlin braucht das Auto. Ja.
Frau Sörensen, umgekehrte Frage, kann Berlin mit so viel Autos wie jetzt noch weiter?
Ob es weitermachen kann mit so vielen Autos, es passt ja noch mehr. Also natürlich geht das, dann stehen wir alle und es bewegt sich gar nichts. Es ist natürlich nicht zukunftsträchtig, aber vom Platz her wird es natürlich gehen. Ja. Ich glaube nicht, dass die Stadt was Gutes davon hätten, aber prinzipiell geht es natürlich.
Das sind so die beiden Extrempositionen. Jetzt wäre dann natürlich die Frage an den Verkehrsforscher, kann man die Frage überhaupt mit einem klaren Ja oder Nein beantworten? Braucht Berlin noch mehr Autos, genauso viel oder weniger? Oder ist das schwierig?
Ja, der Autobesitz in den letzten Jahren in Deutschland hat massiv zugenommen. Auto ist Teil der Alltagsmobilität geworden. Aber jetzt gibt es zwei Sachen, die ich unterscheiden möchte. Das eine ist der Wirtschaftsverkehr. Ver- und Entsorgung der Stadt. Der Müll muss raus, die Güter müssen rein, Dienstleistungen müssen an ihre Personen gebracht werden. Macht etwa 30% aller Fahrten im Innenstadtbereich aus. Ohne das funktioniert eine Stadt nicht. Bei Privatpersonen sieht es ein bisschen anders aus. In Berlin können ganz viele Haushalte im Innenstadtbereich ohne Auto. Da hat nur jeder dritte Haushalt Zugang zum Auto, ein eigenes Auto. Das ist eine verhältnismäßig geringe Quote in Deutschland. Also die meisten Berlinerinnen und Berliner aus dem Zentrum schaffen es ohne das Auto. Außen, in den Außenbezirken sieht es ganz anders aus. Da sieht es aus wie überall. Und da braucht man das Auto für alle möglichen Aktivitäten, um unterwegs zu sein. Weil da die Raumstrukturen es nicht immer ermöglichen und die Fahrpläne mit Öffi unterwegs zu sein.
Da haben Sie auch schon diesen Kern der Diskussion zwischen Außenbezirken und Innenbezirken. Das hatten wir auch schon bei der letzten Wahl und ich bin mir ziemlich sicher, Herr Latz, das werden wir auch wieder haben. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, der Wahlkampf hat jetzt schon begonnen. Offiziell zwar noch nicht, aber überall in Berlin ist schon plakatiert, weil es geht ums Auto. Ne? Berlin autofrei oder nicht autofrei, sind wir schon mitten im Wahlkampf.
Ja, genau. Alle Parteien nutzen die Gelegenheit, dass sie wegen der Volksentscheide jetzt schon plakatieren können. Die einen, weil sie dann sagen, ja, wir wollen eine andere Mobilitätspolitik, als es bislang der Fall war. Die anderen noch viel stärker aktuell an den Plakaten zu sehen, dass sie sagen, nein, wir stehen für eine Politik, die auch das Auto schützt, die auch die Autofahrer in den Blick nimmt. Und ja, das sehen wir gerade verstärkt an den Laternen noch.
Verschiedenste Punkte wurden schon angesprochen, müssen wir diskutieren, was kann der ÖPNV leisten, wir müssen diskutieren, wie ist es mit dem Klimaschutz, aber ich will mal von einer ganz anderen Seite anfangen. Ich postuliere jetzt einfach mal, für mich, geboren in der DDR, war Auto immer ein Freiheitsthema. In der DDR konntest du dir nicht einfach ein Auto kaufen, du konntest auch nicht einfach damit rumfahren und jetzt kommen da Leute und sagen, du darfst es nicht mehr haben. Wollt ihr mir meine Freiheit nehmen, Frau Sörensen?
Ich glaube, niemand sagt, dass man ein Auto nicht haben darf. Ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, was wir sehen sollen ist, ein Auto steht durchschnittlich 96% der Zeit rum. So, das ist ein Zeitraum, wo dieses Auto nicht benutzt wird. Es ist aber trotzdem Besitz von irgendjemand. So, und das fordert natürlich wahnsinnig viel Platz. Das braucht irrsinnig viel Platz, weil die Autos einfach nur rumstehen und nicht benutzt werden. Wenn die alle benutzt werden gleichzeitig, dann würde Berlin überhaupt nicht funktionieren. Das muss man auch so sehen. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Studien, die das Umweltbundesamt hat, leider ist etwas älter, aber es gibt nicht so viele Untersuchungen dazu. Die haben versucht zu berechnen, was braucht es eigentlich an Mobilität. Was haben wir an Mobilitätsbedarfe auch mit dem Auto? Und da kommen Sie zu dem Ergebnis, wir bräuchten etwa 15 Autos auf 100 Einwohnerinnen. Wir haben, wie Sie gerade gesagt haben, an 33, 34 im Moment in Berlin, also ungefähr die Hälfte. Das wäre natürlich dann in einer ganz anderen Organisationsform, weil diese Autos, wenn da so wenig sind, dann müssen sie natürlich mehr fahren. Aber das heißt, auf der anderen Seite, dann bräuchten wir nicht so viele Parkplätze, weil diese Autos tatsächlich bewegt werden. Das wäre eine effizientere Art und Weise, das Auto zu nutzen. Ob das jetzt geshared ist oder wie auch immer, das müsste man alles gucken. Aber das sind, glaube ich, Ansätze, in diese Richtung zu denken. Wie können wir diese sehr ineffiziente Art des sich Fortbewegens effizienter machen, aber trotzdem natürlich Autos kann es geben. Wir müssen nur gucken, dass wir das effizienter machen. Also erstens wegen den Klimazielen natürlich, aber auch wegen Luftverschmutzung, wegen Lärm, wegen Menschen, die in Berlin sterben, wegen den Autos. Das alles brauchen wir nicht. Wir müssen gucken, dass wir die Nachteile wegkriegen, so weit möglich. Und dann den Verkehr, den es gibt, den Pkw-Verkehr oder Wirtschaftsverkehr, wie Sie sagen, brauchen wir natürlich. Na klar.
Das ist auch. Also da klatsche ich auch, falls ich da direkt mal reingreifen darf. Das ist natürlich auch unser Ziel, das wir haben, dass wir dahin kommen, dass nicht jeder ein eigenes Auto benötigt, sondern dass wir mit gescherter Mobilität genau zu diesem Ziel kommen, dass wir mit viel weniger Autos dann auch tatsächlich auskommen. Für mich wird da der Game Changer das autonome Fahren sein und die autonomen Fahrzeuge sein, die dann eben dazu beitragen werden, dass wir genau diese gescherte Mobilität haben werden und man das eigene Auto nicht mehr benötigen muss.
Ja, ich würde da Frau Bonde auch unterstützen in dem Punkt. Ich glaube auch, dass das autonome Fahren da, auch wenn das noch für einige nach Zukunftsmusik klingen mag, in den kommenden 10, 15 Jahren wirklich ein krasser Gamechanger werden wird für uns. Gerade in einer Stadt wie Berlin, die da viel investiert, die auch im Verbund mit anderen deutschen Großstädten vorangeht, um zu gucken, wie kriegen wir das auch auf die Straße am Ende. Das wird seine Zeit brauchen, bis das dann wirklich in der Fläche umgesetzt ist und bis es dann auch die Leute dazu animiert, entweder dann kein Auto mehr anzuschaffen oder den eigenen Pkw aufzugeben. Aber die Möglichkeit, die gibt es, weil das Problem gerade außerhalb der Innenstadt ist einfach, dass wir den Komfort, den der eigene Pkw bietet, bislang noch nicht ersetzt bekommen. Also da können wir die Bustakte, die es dort gibt, noch und nöcher erhöhen. Wir werden nicht an den Komfort herankommen, den der eigene Pkw zu Hause liefert. Das werden wir erst schaffen, wenn wir autonomes Fahren haben oder noch weiter ausgebaute, in der Fläche ausgebaute Carsharing-Angebote, die einfach auch die Verfügbarkeit der Mobilität, die ich mit einem eigenen Pkw habe, bieten, jedoch ohne, dass mein eigenes Auto da 23 Stunden am Tag stehen muss.
Da muss ich dann natürlich noch fragen, warum haben wir die noch nicht, Frau Bonner? Es gibt Städte, die haben die. Es gibt Städte, die haben sie erlaubt. Warum klappt das in Deutschland nicht? Warum klappt es in Berlin nicht?
autonomes Fahren. Mhm. Wir haben in der Serie noch kein zugelassenes autonomes Fahrzeug in Deutschland. Das ist unser Punkt. Aber wir stehen da, glaube ich, sehr kurz vor der Zulassung. Aber da kann das DLR da sicherlich viel mehr zu sagen. Wir sind mit den anderen großen Kommunen gemeinsam unterwegs, um die autonomen Fahrzeuge möglichst schnell derzeit noch in Pilotprojekten in die Städte zu bringen. Hamburg ist ein großer Vorreiter. Wir haben hier in Berlin, sind wir auch mit einem Piloten unterwegs. Man sieht es noch nicht auf der Straße, es wird aber sehr bald kommen. Und derzeit wird die Stadt oder die Region, in der diese autonomen Fahrzeuge dann fahren sollen, werden derzeit wird dieses Gebiet skaliert und wird aufgenommen von den Fahrzeugen, damit die Fahrzeuge dann auch wissen, in welcher Umgebung sie sich begeben und bewegen. Und das wird in Spandau sein, das wird in Reinickendorf sein und im Norden von Charlottenburg, wo dann diese Fahrzeuge unterwegs sein werden. Und es wird so sein, dass zunächst mal ein beschränkter Personenkreis dann diese Fahrzeuge auch ausprobieren und nutzen kann. Und wir werden aber natürlich auch versuchen, nicht nur mit einem Anbieter das nach Berlin zu bringen, sondern auch noch mit weiteren Anbietern nach Berlin zu bringen. Und da sind wir in guten Gesprächen und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir das kurzfristig hier in Berlin auf der Straße sehen werden, weil die Anbieter ein hohes Interesse daran haben, wenn sie nach Europa kommen. In der Europäischen Union gibt es derzeit noch keine autonomen Fahrzeuge. In London gibt es welche, aber in der Europäischen Union noch nicht. Und wenn sie in die Europäische Union kommen möchten, dann möchten sie gerne nach Berlin kommen.
Ja, also die Frage war ja, warum gibt es die noch nicht in Deutschland, aber die Technik ist einfach noch nicht so besonders ausgereift. Das ist das eine. Und das zweite ist, im Unterschied zu USA, San Francisco und so, ist es ein System, was in eine Stadt reinkommt, in der es einen bisherigen ÖPNV gibt. Das heißt, die Business Cases rechnen sich auch noch ganz anders. In Deutschland haben wir häufig die Diskussion, habe ich autonome Fahrzeuge, nehmen die dem ÖPNV vielleicht sogar die Kunden weg oder vielleicht auch umgekehrt, stärken sie den ÖPNV. Das heißt, wir haben auch noch eine andere politische Debatte rund um das Thema. Grundsätzlich ist es so, autonome Fahrzeuge werden verschiedene Einsatzzwecke haben. Sie werden dienen, in der Peripherie die Leute abends von der S-Bahn-Station an die Wohnstandorte zu bringen. Das ist etwas, was den ÖPNV stärkt. Es könnte aber auch eines Tages sein, dass die Kosten pro Kilometer, die angeboten werden können, ist ja im Grunde wie ein Taxi, nur ohne Fahrer, dass die vergleichbar sind mit dem ÖPNV und dass dann Menschen mit autonomen Fahrzeugen in die Stadt reinfahren und dadurch ihr Auto abschaffen.
Wäre das schlimm?
Kommt jetzt drauf an, was überwiegt. Ja, wenn Sie statt mit dem Privatauto allein im autonomen Fahrzeug sitzen, würde ich sagen, okay, vom Fahren her auf den Straßen ergibt es das gleiche Gefühl. Entspannt natürlich in dem Fall, wenn das Leute von außerhalb sind, die Parkplatzsituation außerhalb.
Ist das war ja das, was Frau Sörensen gesagt hatte. Ne? Man soll sich die Autos dann scheren, das wäre ja nichts anderes als ein geschertes Auto.
Wichtig bei gescherten Autos ist eigentlich, dass man die dann benutzt, wenn man dringend ein Auto benötigt. Mhm. Ich muss mal dringend zum Arzt und bin mobilitätseingeschränkt an dem Tag, weil ich mir einen Fuß gebrochen hatte. Klar, dann ist so ein Ding eine tolle Sache. Da möchte man ja auch nicht mit dem Bus fahren oder ich habe einen Einkauf zu erledigen. Und dass man dann aber die Alltagsmobilität jeden Tag dann mit einem guten ÖPNV absolvieren kann. Und dann haben wir eine Win-Win-Situation. Das ist gut für den ÖPNV und es entlastet die Straße. Und trotzdem ist Mobilität, bei der man das Auto benötigt, notwendig. Kleiner Wermutstropfen, die Hoffnung, dass autonome Fahrzeuge Personen poolen und massenhaft wie Minibusse in der Stadt sehen, da zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, die Hoffnung, die ist nur übersichtlicherweise gegeben. Also wenn man Leute poolen möchte in Fahrzeugen, möchte man Zentralität haben, vom S-Bahn-Station in die Peripherie, vom Opernende abends dann zu den einzelnen Standorten, dann hat man gute Pooling-Faktoren. Hier und da mal fahren ist es schwierig, dass sich mehr als drei Personen in einem Auto zusammenfinden. Dann sind autonome Fahrzeuge, wie gesagt, nichts weiter als ein Taxi mit einem günstigeren Kilometertarif.
Autonomes Fahren hin und her. In Berlin sind 78% der Wege oder werden 78% der Wege zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV heute. Und Tendenz steigen. Wir müssen ja vor allem da gucken, dass wir nicht diese Leute, die jetzt die Möglichkeit, die eben auf das Auto aus Gründen verzichten und andere Wege nutzen, dass sie nicht umsteigen auf autonomes Fahren. Ich glaube, wir müssen da die Denke komplett ändern und sagen, wie schaffen wir das, dass wir die effizientesten Fahrzeuge und Mobilitätsformen unterstützen, statt immer wieder zu gucken, wie kriegen wir es hin, noch mehr Autos in die Stadt reinzutun. Das bringt auf Dauer uns keine wirkliche Lösung. Wir müssen es auf den Kopf stellen und sagen, wir haben das Riesenglück in Berlin, dass wir so große, breite Straße haben, dass so viele Menschen schon heute nicht mit dem Auto fahren. Und das zu unterstützen, indem wir den ÖPNV ausbaut, indem wir Tramspuren anlegt, Bussonderspuren, indem wir gute Radwege macht, sichere Fußwege für die Fußgängerinnen. In die Richtung müssen wir denken. Und das autonome Fahren, es mag sein, dass das ein paar Autos ersetzen können, aber das ist ja nicht unsere Mobilität. Ja.
Ich glaube, beides ist richtig. Also natürlich müssen wir zusehen, dass wir den Fußverkehr, den Radverkehr stärken und den ÖPNV weiter ausbauen. Es sind die zentralen Säulen für eine nachhaltige, umweltfreundliche Mobilität in Berlin. Und trotzdem gibt es einen nicht unwichtigen Anteil an Leuten, die wir nur damit alleine wahrscheinlich nicht überzeugt bekommen, auf das Auto zu verzichten. Und da kommt dann das Thema autonomes Fahren und eben Carsharing stärker ins Spiel, als das bei den anderen Faktoren der Fall ist. Und ich glaube, wir sehen auch, Menschen sind ja träge so in ihren Entscheidungen. Also wenn man einmal eine Gewohnheit sich angeeignet hat, dann bleibt man dabei häufig sehr, sehr lange. Und es muss sehr viel passieren, dass man die wieder aufgibt. Und das sehen wir auch beim Thema Auto. Also wer einmal einen eigenen Wagen hat, da muss schon viel passieren und zusammenkommen, dass der sagt, ich schaffe den wieder ab und ich fahre jetzt nur noch Bus und Bahn oder sonst wie durch die Stadt. Entsprechend sieht man das in den Statistiken auch nicht so schnell. Also wir reden hier seit Jahren über Mobilitätswende, Verkehrswende und die Autozahlen gehen trotzdem hoch. Das ist einerseits natürlich darauf zurückzuführen, dass wir eine steigende Bevölkerungszahl in der Stadt haben, aber auch, dass viele Effekte halt erst nach und nach richtig durchschlagen. Und ich hatte jetzt kürzlich nochmal geguckt, wir haben tatsächlich jetzt zum zweiten Mal in Folge in Berlin ein Rückgang des gesamten Pkw-Bestands. Vom Hochpunkt 2023 sind wir jetzt schon 20.000 Autos nach unten wieder gegangen. Das ist natürlich bei einer Gesamtzahl von über 1,2 Millionen möglicherweise erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und trotzdem ist es ein Anfang, der zeigt, es geht in eine andere Richtung. Es wird nur Zeit brauchen.
Das ist ein Faktor, die Zulassungszahlen, die tatsächlich jetzt nach unten gegangen sind. Und den anderen Faktor, Frau Sörensen, haben Sie selbst auch gerade schon angesprochen, indem Sie gesagt haben, dass sich nur noch 22% im motorisierten Individualverkehr die Strecken zurückgelegt werden. So, und diese Zahl ist innerhalb von 10 Jahren um 8% gesunken. Vor 10 Jahren, also 2013, die Werte stammen aus 2023, von denen ich jetzt spreche, also 2013 waren es noch 30% der Wege, die mit dem motorisierten Individualverkehr zurückgelegt worden sind und jetzt 2023 eben nur noch 22%. Da sieht man die Behäbigkeit, die Herr Latz angesprochen hat, dass es eben nicht mit einem Schnipp kommt, dass sich alles umstellt, sondern dass wir dann langen Atem brauchen, um genau dahin zu kommen. Und wir haben uns auf den Weg gemacht. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben aber eben gerade eine alte Infrastruktur und die müssen wir wieder auf Vordermann bringen, damit der ÖPNV auch für jeden wirklich zuverlässig, stabil und attraktiv ist.
Ja, ich muss ein bisschen Wasser in Wein reingießen. Das sind ja alles Zahlen, die beziehen sich auf Wege und es sind vielversprechende Zahlen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass 50% der Personenkilometer, also das, was unterwegs ist, in der Gesamtregion Berlin immer noch mit dem Auto gemacht wird. Mehr außen als innen. Wirklich innen ist man schon sehr vom Auto weggekommen und wirklich auch erfolgreich. Das ist eine Erfolgsstory. Das sind aber die großen Klöppe, an die man dran muss. Und dann muss man sich auch tatsächlich dann diese Frage stellen, wie kommen Leute in die Innenstadt, auch Leute, die geschäftlich unterwegs sind, die in engen Zeittakten sind. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier um Lösungen ringen können, die dann die Innenstadt, die schon recht autofrei ist, weiter entlasten zu können von durchfahrendem Verkehr, aber natürlich auch von tagsüber parkendem Verkehr. Das sind eigentlich dann die zentralen Fragen.
Aber machen Sie mir mal einen kleinen Reality-Check, Herr Liedtke. Wenn ich höre, 50% der Personenkilometer, also eine Person, ein Kilometer, jeweils eine Person, 50% der gefahrenen Personenkilometer, sagen Sie, sind derzeit mit dem Auto. Wie viel davon kann ich denn realistisch mit der derzeitigen Infrastruktur überhaupt auf andere Verkehrsträger bringen?
Das wurde gerade schon thematisiert, das wird ein bisschen eng, weil diese 50% vor allem wie gesagt, der Verkehr in der Innenstadt kommt gar nicht so stark nur aus der Innenstadt. In der Innenstadt ist es wirklich so, die Autos parken, werden alle 4 Tage mal bewegt. Aber es ist der Wirtschaftsverkehr, sind die Einpendler, sind Geschäftsleute. Es ist ganz divers. So, und das
aber wenn ich die Einpendler nehme, könnte ich die denn alle überhaupt mit den gegenwärtigen Bussen und Bahnen wegschaffen oder muss ich da realistisch über neue Bahnlinien nachdenken?
Ja, Berlin hat grundsätzlich ein Problem in der Vernetzung der Peripherie mit der Innenstadt. Das betrifft ja nicht bloß die Außenbezirke, sondern dann die Oberzentren außerhalb. Da gibt es Oberzentren, die sind super angebunden, die sind auf den Regionalexpresslinien unterwegs. Da muss man die Leute vom Dorf ins Oberzentrum bringen und das dann mit dem Regionalexpress. Da ist viel passiert in letzter Zeit. Wir haben aber auch Destinationen aus dem Umland, wo jetzt auch viel, auch dort ist Zuzug passiert in den letzten Jahren, wo man erstmal zum Regionalexpress muss und da gibt es Defizite mit Park and Ride. Grundsätzlich ist es halt dann auch so, dass die Eisenbahnlinien einfach an physische Kapazitätsengpässe stoßen.
Das kann ich nur unterstützen. Also das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, wo schon viel passiert ist, das ist dieses Projekt I2030, das Berlin und Brandenburg gemeinsam aufgelegt haben, um eben von Berlin raus in 8 Korridoren nach Brandenburg hinein den ÖPNV, die Regiolinien zu bringen. Das ist 2016 aufgelegt worden und da ist schon viel passiert. Wir sind da auch weiterhin mit Brandenburg dran. Das ist auch einmalig in Deutschland, dass sich 2 Bundesländer auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir finanzieren die Planungen vor. Wir nehmen Geld in die Hand, ohne zu wissen, ob die Strecke später mal gebaut wird. Aber allein für die Planung nehmen wir das Geld in die Hand, weil wir möchten, dass der ÖPNV hier in unserer Metropolregion ausgebaut wird. Das haben wir so gemacht und das ist auch ein gutes Unterfangen und wenn es dann später in die Ausbauphase geht, da geht es dann darum, ob der Bund sich an der Finanzierung beteiligt. Aber für die reine Planungsphase haben diese beiden Länder gesagt, wir nehmen das Geld in die Hand und wir schauen, dass wir den ÖPNV bestmöglich ausbauen.
Wie weit wird da geklotzt? Also ich meine, vor über 100 Jahren, als unsere Vorvorväter in Berlin auf den glorreichen Gedanken kamen, S- und U-Bahnen zu bauen, da haben die ja sehr visionär sehr viel Geld in die Hand genommen und gesagt, das wird die Stadt irgendwann mal brauchen und sie brauchte es. Müssten wir jetzt nicht eigentlich hingehen und sagen, so ein bisschen hier mal eine Strecke verlängern und da vielleicht mal, das reicht nicht, eigentlich müssten wir viele neue Strecken planen?
Absolut.
Ja. Machen wir das?
Die Planung, die ist auf dem Reißbrett absolut da. Nur uns fehlt derzeit wirklich fehlen uns die finanziellen Mittel, um diese Planungen dann auch umzusetzen. Also so eine Strecke der U8, die wir derzeit planen, kostet 20 Millionen, nur die Planung. Das ist bei den derzeitigen haushalterischen Verhältnissen, die wir haben, ist es einfach ein schwieriges Unterfangen, wenn nur der Staat diese Kosten übernehmen soll.
Gut, aber nichts tun wird vielleicht noch teurer, oder?
Was ich sage, das ist ja immer, es ist ja nie so, dass es das Geld nicht hat. Es ist immer eine Priorisierung, wofür nimmt man das Geld? Die Senatsverwaltung hat seit längerem und ist immer auch noch dran, trotz neuen Zahlen zu sagen, wir wollen die TVO, die Tangentialverbindung Ost, weiterbauen. Das ist ein riesenteures Projekt. Der Bund will offensichtlich auch kein Geld dazu geben. Also es ist ein Landesprojekt. Dafür ist offensichtlich Geld, wogegen sowas wie Tram-Projekte wird eins nach dem anderen gestoppt. Es ist die günstigste Art und Weise, ÖPNV in der Stadt zu bauen. Und dafür ist aber offensichtlich kein Geld. Also ich glaube, da müssen wir auch uns ehrlich machen und sagen, was ist es für eine Politik, die gerade gemacht wird? Das ist ja eine ganz klare Politik, die dafür ausgerichtet ist, dass wir bestimmte große Autoprojekte nach wie vor bauen und andere, ihr redet ja gar nicht mehr vom Radverkehr, ne? Also das günstigste von allen, was man ja auch ausbauen könnte, wir sind bei 6,8% des Berliner Radnetzes, das 2030 fertig sein soll. Das kostet nichts im Vergleich zu sowas wie ein TVO oder ähnliche Sachen. Also das sitzen Sie und auch Ihre Vorgängerin Frau Schreiner hat ja immer gerne von Priorisierung geredet. Die hat zwar was anderes gemeint, aber wenn ich jetzt von Priorisierung rede, glaube ich, müssen Sie sich auch ehrlich machen und sagen, das ist das, was wir wollen. Wir sind froh, wenn die Parkplätze erhalten werden. Wir sind froh, wenn die TVO kommt. Und wir freuen uns noch mal so richtig, wenn der 17. Bauabschnitt des A100 gebaut wird.
Das ja, aber
Was die TVO anbelangt und was auch den 17. Bauabschnitt.
TVO muss man vielleicht noch kurz erklären, Tangentialverbindung Ost, also praktisch im Osten eine Nord-Süd-Verbindung, die die Bezirke dort gut schnell verbinden soll.
Genau, und die damit auch die Bezirke entlasten soll. Und die Bezirke und insbesondere die Kieze von dem Durchgangsverkehr und von dem Wirtschaftsverkehr entlasten soll. Das ist die Zielstellung, die diese TVO hat. So, und dass das ein Landesprojekt ist, das stimmt nicht. Es kursieren jetzt Gerüchte, dass der Bund sich daran nicht mehr beteiligen wird. Also mir ist da kein definitives Statement des Bundes bekannt. Wir sind derzeit in der Planungsphase, wir befinden uns im Planfeststellungsverfahren. Das ist ein Genehmigungsverfahren im Rahmen eines solchen großen Infrastrukturprojektes und sind da sehr weit vorangediehen. Und dann kommen wir in die Ausführungsplanung und dann kommen wir in den Bau und dann werden wir schauen, dass sich der Bund natürlich entsprechend beteiligt.
Wie viel Auto braucht Berlin? Wie viel Auto will Berlin? Bei mir sind Raunhild Sörensen vom Verein Changing Cities, Gernot Liedtke, der Leiter des Instituts für Verkehrsforschung am Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt, Christian Latz, er leitet die Landespolitik und ist Verkehrsexperte beim Tagesspiegel, und Ute Bonde, die Verkehrssenatorin der Stadt. Wir waren gerade stehen geblieben, Frau Sörensen sagte ja, es werden ja lauter Autoprojekte gefördert und es werden eben gerade nicht die ÖPNV-Projekte gefördert, und Herr Liedtke brannte schon darauf, sich zu melden. Was wollten Sie sagen?
Ja, das Stichwort war Klotzen und die großen Visionen haben. Wir haben jetzt gerade gesprochen, einzelne Projekte, Lückenschlüsse, Verlängerung U-Bahn. Eine Infrastrukturinvestition ist ja auch immer eine Investition in die Wirtschaftsleistung. Die Wirtschaft brummt besser, ist weniger behindert, wenn trotz alledem Verkehr zuverlässig ist. Und es ist eine Investition für zukünftige Generationen, weil Infrastruktur einfach langlebig ist. Und da ist schon festzustellen, dass es in anderen Städten Europas, da hat einfach Berlin historischen Rückstand gehabt. In Paris redet man jetzt über dieses Projekt Grand Paris. Das ist nochmal ein U-Bahn-Schnellbahnring außenrum. Die haben natürlich schon mehrere Ringe Autobahnen. Das hat alles Berlin nicht. Und das meine ich mit Klotzen. Klotzen heißt auch, neue Infrastrukturen schaffen, die auch eine schnelle Mobilität im Ballungsraum ermöglichen, natürlich idealerweise mit ÖPNV, große Achsen schaffen. Und natürlich auch Klotzen heißt, wir müssen uns wehren gegen den bröckelnden Beton. Auch U-Bahn-Linien werden nicht ewig halten, es muss modernisiert, instand gehalten werden, das Netz muss weiterentwickelt werden, das erfordert natürlich alles Investitionen. Jetzt über einzelne Tangenten, Lückenschlüsse und so weiter, die sind sinnvoll, gar keine Frage. Aber da gibt es dann die Nutzen-Kosten-Analyse, die rechnet das aus und das können die Ingenieurbüros ordentlich machen.
Ja, mein Eindruck, wenn ich so Diskussionen höre oder auch die Foren zum Beispiel im Tagesspiegel lese von den Lesern, die dann da mitschreiben, dann ist das immer so eine Schwarz-Weiß-Diskussion. Entweder wir brauchen mehr Straße oder wir brauchen weniger Straße und mehr Bahn, was auch immer. Herr Latz, die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, brauchen wir letztlich nicht vielleicht alles davon?
Ich glaube, wir haben tatsächlich schon relativ viel Straße. Jetzt mal einzelne Projekte ausgenommen, haben wir in Berlin schon relativ viel Straße. Berlin hat viele große Magistralen. Das gibt es in anderen deutschen Städten in dem Maße nicht unbedingt so. Da gibt es schon relativ viel Infrastruktur. Wir reden da jetzt viel über den Erhalt. Wir haben das leidige Thema hier direkt vor der Nase auf der A100 mit der Ringbahnbrücke gehabt oder immer noch. Wir haben etliche andere Straßenbrücken, die extrem beschädigt sind, die neu gebaut werden müssen. Ich glaube, es wird, was das angeht, im Straßenverkehr vor allem darum gehen, dass wir sanieren und wieder instand setzen, was wir an Infrastruktur haben. Das betrifft auch den ÖPNV. Das U-Bahn-Netz ist teilweise über 100 Jahre alt. Da müssen wir auch natürlich extrem in die Instandsetzung investieren. Und dann darüber hinaus, da glaube ich dann vor allem auch noch zusätzlich in den Ausbau. Also ich glaube, wenn wir es schaffen, das Straßennetz zu erhalten, das wäre erstmal der wichtigere Punkt, als da noch in den Ausbau zu investieren.
Ich bin mit der S-Bahn hergekommen heute. Da brauche ich hin und zurück von mir zu Hause hier zum Sender ungefähr eine Stunde länger pro Tag, als wenn ich das Auto nehme. Und ich wohne in einem Innenstadtbezirk und der RBB ist genau am S-Bahnring. Eine Stunde pro Tag. Kann man wirklich erwarten, dass Menschen in Berlin auf öffentliche Verkehrsträger umsteigen, solange sie damit solche Zeiten pro Tag verlieren?
Grundsätzlich ist es in Berlin so, die S-Bahnen sind noch verhältnismäßig schnell und Auto und Busse sind relativ langsam. Und jetzt kommt es ein bisschen auf die, wo kommen wir her und wo kommt man hin. Aber es ist schon so, dieser S-Bahn-Ring. Eine S-Bahn braucht exakt 60 Minuten, um einmal außen rum zu fahren, ist schon verhältnismäßig langsam. Und im Grunde ist es schon so, es zählt der Wettbewerb dann auch in den Zeiten, wenn es dran kann. Jetzt müsste man sich das dann so angucken.
Worauf ich hinaus will, ist, wenn ich wirklich von der Verkehrswende rede, muss ich nicht letztlich den Menschen ein Angebot machen, das so gut ist, dass sie das Auto gar nicht mehr wollen? Kann ich wirklich erwarten, dass eine Verkehrswende funktioniert, rein durch einen Appell an das Gewissen?
Nein.
Das ist es.
Rein durch einen Appell an das Gewissen wird es nicht gelingen, sondern das Ziel muss ganz klar sein, dass das Angebot so gut ist, dass ich mein eigenes Auto nicht mehr benötige. Und ich sage dann nochmal explizit, mein eigenes Auto nicht mehr benötige. Da sind wir wieder bei der gescherten Mobilität, da sind wir bei autonomen Fahrzeugen auch, gerade in den Außenbezirken. Das ist zwingend erforderlich. Die werden wir mit dem ÖPNV, die Außenbezirke, nicht sinnvoll erschließen können. Das können wir finanziell überhaupt nicht darstellen.
Aber wie soll Berlin dann klimaneutral werden 2040?
Das sind E-Fahrzeuge.
Ja, das kommt automatisch, ja.
Einfach nur switchen.
Naja, nein, also ich meine, die Frage ist, das Ziel der Bundesregierung ist, bis 2030 oder 35, glaube ich, diese Millionen von E-Fahrzeugen, selbst wenn das 10 Jahre später sind, also in dem Moment, wo die Mobilität Elektro wäre und der Strom nachhaltig komplett erzeugt wird, fällt das Argument doch eigentlich ein Stück weit weg. Ne?
Ja, aber dann haben wir eine Stadt, die genauso aussieht wie heute und haben eigentlich gar kein Problem gelöst. Wir sind immer noch voller Autos.
Also ist Klima nicht das Problem?
Nein.
Da müssen wir jetzt aber drüber reden. Also das Argument wird immer gebracht, wir brauchen die Verkehrswende wegen des Klimas. Wenn das Klima nicht das Problem ist, dann muss es...
Also dazu vielleicht auch nochmal. Heutzutage, die Mobilitätsroutinen ändern sich. Das Auto in Berlin, wenn es alle paar Tage benutzt wird... Ja. Pro Fahrt ist 7 Kilometer unterwegs. Die Verkehrsleistung in Deutschland findet immer mehr auf den Autobahnen statt. Das heißt, Berliner Autos, die zweimal im Jahr einmal nach Rügen und einmal in die Alpen fahren. Das ist das CO2-Problem momentan. Es wird aber schwächer. Und die anderen Probleme sind natürlich da. Der dichte Stress, die Unfälle, der Lärm wird zwar reduziert werden, wird aber weiterhin auch... Elektrische Autos werden auf Reifen rollen und die Reifen werden ihren Lärm verursachen. Das sind dann dichte Stressprobleme. Und klar, die sind da und die Elektromobilität allein löst die nicht.
Genau. Ich glaube, du musst wirklich Elektrifizierung und Reduktion. Also das ist ja immer das, was auch in der Forschung, soweit ich weiß, also eben Verlagerung und Elektrifizierung. Und das ist die Möglichkeit, dass wir die Kombination machen. Das ist aber nicht das, was ich im Moment sehe.
Aber das bestreitet doch keiner. Sondern das ist genau unsere Zielsetzung und das ist genau unser Programm. Nur nochmal, Sie können es nicht so machen.
Nee, weiß ich, aber
das funktioniert einfach nicht.
Aber das, was Sie im Moment machen, ist, dass Sie den ganzen relativ low-hanging fruits im Bereich Bussonderspuren, im Bereich Tramlinien, günstige Möglichkeiten für einen schnelleren ÖPNV, machen Sie nicht. Sie bauen keine Radwege, das auch relativ günstig ist und den Leuten ermöglichen würden, umzusteigen vom Auto, wenn sie mit dem E-Bike auf die Radschnellverbindung. All das sehe ich nicht. Sie geben uns keine Wahlfreiheit. Die Wahlfreiheit nehmen Sie weg. Sie sagen, nehmen Sie das Auto.
Nein,
Sie das Auto.
Jetzt möchte ich gerne mal in den Faktencheck kommen. Der Faktencheck ist der, dass das Mobilitätsgesetz vorsieht, dass 100 Kilometer Fahrradwege im Jahr gebaut werden. Das ist vollkommen illusorisch. Das können Sie nicht machen. Und das ist realitätsfern. Und
Warum?
Weil man 100 Kilometer nicht in die Stadt bekommt. Das hat die grüne Regierung nicht geschafft und wir schaffen es auch nicht, mit allen Anstrengungen nicht. Sie haben Planungszeiträume. Ja, dann kommen Sie mal 2 Tage in meine Verwaltung. Ich lade Sie herzlichst dazu ein, wirklich.
Danke.
Und dann schauen Sie mal, was meine Kolleginnen und Kollegen und was wir jeden Tag tun, damit wir diese Verkehrswende hinbekommen.
Das will ich ja gar nicht unterstellen.
Ja, es geht aber eben nicht. von jetzt auf gleich. So, und wir sind da kontinuierlich dran, wir sind im Miteinander, nämlich dass jeder sein Mobilitätsbedürfnis auch erfüllen kann. Und da geht es darum, dass man sowohl Auto fahren kann, dass man hier Rad fahren kann, dass man gut und sicher zu Fuß gehen kann, dass man den ÖPNV nutzen kann, dass man die komplette Palette des Mobilitätsangebots hat und mit einem guten Angebot dann eben dazu kommt, dass derjenige dann selbst sieht, ich brauche mein eigenes Auto nicht mehr. Weil es teuer ist, weil es nur rumsteht und weil es Platz wegnimmt.
Aber das höre ich ehrlich gesagt nicht von Ihnen.
Also dass der Radverkehr...
Doch, das hören Sie gerade von mir.
Dass der Radverkehr noch in dem Maße und mit dem Elan gefördert wird, wie das vor ein paar Jahren mal der Fall war, da würde ich aber auch ein dickeres Fragezeichen machen. Die Statistiken, was die Kilometer anbelangt, was an neuen Radwegen auf die Straße gekommen ist, sind in den vergangenen Jahren auch, also unter der Führung Ihrer Partei, Jahr für Jahr rückläufig oder quasi rückläufig gewesen. Wir sehen da nicht, dass das wirklich weiter nach vorne geht. Auch jetzt ist ein Faktor, die Mittel sind relativ limitiert, die einfach in diesen Titeln sind zum Radwegeausbau. Gleichzeitig haben wir überall im Land Kostensteigerungen, natürlich auch beim Bau von Radwegen. Das heißt, mit demselben Geld, wenn wir das Geld nicht erhöhen, kriegen wir auch immer weniger Kilometer Radwege auf die Straße. So, und dass da jetzt der große Wurf wäre, das sehe ich einfach nicht.
Also. Aber hier haben wir zwei Probleme. Entschuldigung, nur ganz kurz. Das eine Problem ist das, dass wir uns dafür entschieden haben, eben keine Pop-up-Radwege mehr zu bauen, sondern sichere Radwege zu bauen. Und insofern gucken wir uns die Knotenpunkte an und gucken uns an, wie sich die anderen Verkehrsteilnehmer zu dem Radweg dann auch verhalten. Und das bedingt, dass die Planungsphasen länger brauchen und deswegen wir zu weniger Kilometern, aber dafür zu sichereren Kilometern Radwegen kommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir sind in einer wirklich schwierigen Haushaltslage und das nicht nur hier im Land Berlin, sondern im Bund. Und wenn wir uns dieser Realität nicht stellen, dass wir nicht alles, was wir uns wünschen, uns auch erfüllen können, ja, dann weiß ich nicht, dann leben wir wirklich in einem Wolkenkuckucksheim oder wo auch immer, auf jeden Fall nicht in der Realität. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir die Mittel, die wir haben, sinnvoll und gut für alle, für ein gutes Miteinander im Verkehr einsetzen.
Tatsächlich, das Probleme mit Radwegausbau, das sind auch die Planungskapazität, eine Straße gut umzugestalten, dass sie wirklich auch für die nächsten 50 Jahre sicher ist, schönes Bild zeigt, alle können sich dort wohlfinden an der Straße. Das kostet Zeit und Geld, muss man einfach mal sagen. Man sollte aber auch mal darüber nachdenken, die Arbeitsteilung der Straßen nochmal zu hinterfragen. Nicht jede Straße muss für jeden Verkehrszweck geeignet sein. Also zu sagen, wir probieren immer alles in alles reinzupacken und das wird so nicht funktionieren. Wir haben ganz klar Straßen, die dem Durchgangsverkehr und der Raumüberwindung dienen, die Verbindungsstraßen. Es gibt Straßen, die sind rein der Schließungsfunktion. Es gibt vielleicht Straßen, wo wenig Verkehr ist, wo eine Koexistenz zwischen langsamen Pkw und einem Radschnellweg möglich ist. Es gibt Straßen, wo mehr gehalten und geparkt werden muss. Die deutschen Verkehrsingenieure haben das Thema jetzt auch weiterentwickelt. Die Richtlinien zur Anlage von Straßenwegen, RAST, werden weiterentwickelt, um so eine mehrschichtige Straßeninfrastruktur mal zu konzipieren. Hier fehlt eine gewisse Vision, die realistisch ist und die vielleicht dann doch in der Lage ist, das entweder oder und Pop-up versus nicht ein bisschen zu kanalisieren.
Da sprechen Sie mir als Nutzer ehrlich gesagt aus der Seele. Ich frage mich das seit Jahren. Also ich fahre viel Fahrrad, ich fahre aber auch viel Auto. Ich verstehe nicht, warum das auf ein und derselben Straße sein muss, weil wenn ich Fahrrad fahre, finde ich das überhaupt gar nicht toll, wenn neben mir die Autos fahren. Und wenn ich Auto fahre, stören mich die Fahrradfahrer ehrlich gesagt auch massiv. Ja, so. In Berlin haben wir so viele parallel laufende Straßen. Warum können wir das nicht trennen? Da hätten doch alle was davon. Ja. Und es ist auch billiger, als die ganze Straße aufzubohren und komplett umzubauen.
Es ist ja auch ein Punkt, der bei uns jedenfalls im Programm enthalten ist, dass wir genau das tun möchten, dass wir nämlich die Autos von den Fahrradfahrenden trennen, um mehr Sicherheit herbeizuführen. Und das bedingt dann, dass die Fahrradfahrenden aus meiner Sicht ins Nebenstraßennetz kommen, weil da viel mehr Sicherheit herrscht.
Aber könnte man das nicht relativ schnell machen? Wir fallen da auf Anhieb etliche Straßen ein, so Pestalozzi parallel zur Bismarckstraße oder so, wo man relativ schnell vielleicht sagen könnte, naja, verkehrsberuhigen wir das und machen hier eine Fahrradstraße hin.
Ja, da sind wir nur in dem Punkt, dass die Nebenstraßen und das Nebenstraßennetz in der Verantwortung der Bezirke liegen.
Die machen und, ja auch sehr viel.
Ja, die machen auch sehr viel, aber bislang sieht das Radverkehrsnetz so aus und ist auch im Mobilitätsgesetz so angelegt, dass auf den Hauptstraßen Radwege gebaut werden sollen. Und für mich ist das der falsche Ansatz. Für mich ist der richtige Ansatz, die Radwege tatsächlich durch Fahrradstraßen oder durch Radwege oder indem man eben Kopfsteinpflaster, was wir jetzt auch schon häufig machen, indem man Kopfsteinpflaster einfach abfräst, damit das nicht mehr so ein Gehuckel ist.
Fährt sich super, bin ich gestern drüber gefahren in Prenzlauer Berg, das hat Spaß gemacht.
Ja, genau. Ja.
aber Frau Sörensen, ja.
Ja, wir hören diese Argumente ja immer wieder, Radverkehr in den Nebenstraßen, im Nebennetz, Autoverkehr auf den Hauptstraßen. Ich könnte fragen, warum nicht umgekehrt? Erstmal, das wäre eine Möglichkeit. Dann müsste man Argumente haben, weshalb, warum.
Naja, das naheliegendste Argument wäre die Anzahl der Personenkilometer, die der jeweilige Verkehrsträger, also ich meine, die Personenkilometer des Autos sind, glaube ich, und auch der Busse sind ein Vielfaches der Fahrradfahrer.
Genau. Es ist aber trotzdem so, jeder Fahrradfahrer, jeder Fußgänger möchte auch gern in der Hauptstraße hin. Und wie soll er da hingehen, wenn für ihn nicht sichere Wege sind? Dann kann man nicht Radfahren, da kann man nicht Fuß. Wir müssen da einen Ausweg haben. Und da muss ich auch sagen, die Planer und Planerinnen, mit denen ich spreche, die sagen, wäre ich bloß Planer oder Planerin in Berlin? Gott sei Dank nicht in Köln, wo alles so eng ist und mittelalterlich und man kann da gar nicht was machen. Da kommt man wirklich kriegt man Probleme und muss eventuell unterscheiden. In Berlin, wir haben so breite Straßen, dass man durchaus da auch auf Sachen aufteilen kann. Es ist wirklich eine Frage von zu sagen, welche Prioritäten setze ich, wenn ich sage, ich möchte auf den Hauptstraßen und von denen gibt es etwa 800 Kilometer oder so in Berlin, da soll nur Autoverkehr stattfinden, dann sage ich nur viel Spaß. Dann werden da überhaupt keine Radfahrer mehr hinkommen, dann werden da keine Fußgänger mehr hinkommen, weil es nicht mehr sicher ist.
Ja, man muss sich das differenziert angucken. Nicht jede Hauptstraße ist mit Läden, natürlich, mit Bewohnenden. Das ist sehr unterschiedlich. Auch nicht an jeder Hauptstraße muss der Wirtschaftsverkehr immer halten können, wann er darf, weil das sind ja dann die Konfliktsituationen. Beuselstraße, schönes Beispiel, kommt vom Westhafen, da fahren LKWs durch, Fahrrad, alles, ein Riesenchaos, aber alles, und das kann einfach räumlich nicht funktionieren. Da muss die eine oder andere Gruppe, und das muss auch nicht immer das Fahrrad sein. Wie gesagt, ich habe jetzt das Beispiel gemacht, auch der Wirtschaftsverkehr muss manchmal auch seine eigenen Konzepte entwickeln und dann in die Nebenstraße, da gibt es Konzepte dazu, man muss sich bloß einzeln angucken. Mhm.
Jetzt haben wir den großen Elefanten, der im Raum steht, noch gar nicht angesprochen. Es gibt ja den Versuch, über einen Volksentscheid sozusagen Berlin in der Innenstadt, im Innenstadtring autofrei zu machen. Vielleicht erstmal in die Runde, gibt es jemanden von Ihnen, der das unterstützen würde? Da hebt sich keine Hand, muss man den Radiozuhörern sagen. Aber Frau Sörensen, ich sag mal, in dem politischen Bereich, aus dem Sie kommen, gibt es ja viele, die das unterstützen. Was ist denn der Gedanke dahinter, in eine komplette Stadt sozusagen die Autos zu verbannen? Da leben ja Menschen, die haben ja auch Autos, die brauchen sie vielleicht sogar.
Genau, es geht, also es ist so, wir haben bei uns bei Changing Cities irgendwann mal das ganze Gesetz durchgelesen und diskutiert, das war ein langer Prozess und sind zum Ergebnis gekommen, irgendwann, wir haben einen Stillstand im Moment in der Stadt in Bezug auf die Verkehrswende, wenn wir vorankommen wollen, ist es eine Alternative, die wir ausprobieren können, in Schritten, wie auch immer, probieren. Kein Gesetz, das wissen wir vom Mobilitätsgesetz, kommt so durch, wie es mal am Anfang war. Dass die Grundidee ist, das, was wir im Moment haben, mit den vielen Verkehrsunfällen und die Belastung von schlechter Luft und Lärm in den innenstädtischen Bereich, also von denen spreche ich jetzt, wo wirklich nur 20%, 19,5 Autos pro 100 Einwohnerin, das ist wirklich extrem wenig. Und ich glaube, den Ansatz hinzugehen und gucken, wo sind die Bereiche von Berlin, wo wir tatsächlich autoreduzierter sein können. Und wie können das da funktionieren? Ich glaube, dieser Ansatz sollen wir, es wäre interessant, wenn wir darüber reden würden, wie es funktionieren kann. Es ist weit interessanter, als zu sagen, nö, will ich nicht.
Also den Ansatz verstehe ich und trotzdem glaube ich, das Gesetz, so wie es ist, ist sehr realitätsfern. Das geht einfach an dem, wie die Stadt, wie auch Mobilität in der Stadt funktioniert, in weiten Teilen vorbei. Und also ob man jetzt selber ständig mit dem Auto unterwegs ist oder nicht, allein diese Praktikabilitätsfrage, wie kriegt man das am Ende bewerkstelligt, dass dann jemand seinen Tag bucht und dann hat er noch 11 Tage und so weiter. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, wer überlegt hat, dass das eine sinnvolle Variante ist, wie wir die Mobilitätswende voranbringen. Ich glaube,
ja, möglicherweise Menschen, die halt in der Innenstadt wohnen, wo die S-Bahn alle 6 Minuten fährt und nicht draußen am Stadtrand, wo sie dann nur alle 20 Minuten fährt.
Aber es ist ja auch nur für die Innenstadt, ne?
Aber auch die
möglicherweise ein Auto. Die müssen ja, also meine Mutter, bevor sie gestorben ist, schwerbehindert, das Auto war für sie die einzige Möglichkeit, von A nach B zu kommen, unter anderem zu ihrer Klinik, die draußen in Buch war.
Ja, ja, klar. Aber das ist ja auch im Gesetz vorgesehen, dass Menschen mit Mobilitätseinschränkungen natürlich, so wie der Wirtschaftsverkehr, auch weiterhin fahren kann. Also man muss dieses Gesetz
ins Detail mag aber vielleicht auch eine Mutter treffen, die 3 Kinder hat, die sie von der Schule abholen muss, weil die eine da vielleicht zu dem einen Verein, die andere muss zum anderen Verein und da muss man auch zum Supermarkt. Ne?
Genau. Am Ende würde ich sagen, ist es politisch tatsächlich eher kontraproduktiv. Also es ist derart überzogen in der Forderung, dass man sehr, sehr viele Leute auf dem Weg verliert. Und es macht es auch den Gegnern einer Verkehrswende extrem einfach. Wir sehen es ja teilweise in den Plakaten, die jetzt im Straßenland hängen. Es ist sehr leicht zu sagen, nein, kein Volksentscheid mit uns und so weiter. Dass man dann, also weiter geht es dann aber auch nicht, selber Antworten zu entwickeln, passiert dann häufig nicht. Aber viele können sich dann zurücklehnen und sagen, nee, sowas Extremes machen wir nicht mit. Und damit ist die Debatte beerdigt, ohne dass wir irgendwie ernsthaft vorangekommen wären. Ja.
Und wenn man dieses Gesetz sieht oder bei Volksentscheiden, ist es eben so, dass das Gesetz tatsächlich so verabschiedet wird, wie es dann zur Abstimmung kommt. Also da findet, weil Sie gerade gesagt haben, kein Gesetz wird so in Kraft gesetzt, wie es ursprünglich mal vorgesehen war. Und Sie haben das mit dem Mobilitätsgesetz verglichen. Das Mobilitätsgesetz war ein Gesetz, das aus der Mitte des Parlaments oder durch einen Referentenentwurf der Verwaltung eingebracht worden ist. Hier geht es um einen Volksentscheid und der Volksentscheid, wenn er dann zum 20. September mit abgestimmt würde, dann würde das Gesetz genauso in Kraft treten, wie es jetzt die Volksinitiative vorsieht. Und dann sind wir genau bei den Schwierigkeiten, die Herr Latz genannt hat, nämlich bei Umsetzungsschwierigkeiten, die einen wahnsinnigen bürokratischen Aufwand, eine wahnsinnige Kontrolle nach sich ziehen würde. Das zum einen und zum anderen ist es auch so, dass der ÖPNV den Mehrbedarf an Verkehr derzeit überhaupt nicht aufnehmen könnte. Die BVG und auch die S-Bahn sind dafür nicht aufgestellt, um diesen Mehrbedarf tatsächlich aufzunehmen. Die BVG verfügt derzeit über ungefähr 1500 Busse. Sie bräuchte dann eine 800.000 zusätzliche Busse. Erstens, wo sollen die in der Kürze der Zeit herkommen? Zweitens, wo sollen die Betriebshöfe entstehen, wo dann auch diese Busse tatsächlich in die Werkstatt gebracht werden können, wo sie auch abends stehen? Busse wären noch das schnellste Verkehrsmittel, was wir an den Start bringen könnten, von der Geschwindigkeit her. U-Bahnen oder Straßenbahnen können wir in dem kurzen Zeitraum, den das Gesetz vorsieht, schon gar nicht realisieren. Also insofern ist es wirklich ein Stück weit weltfern, weltfremd.
Ja, und die Busse sind ja gar nicht in der Lage, die Mobilitätsbedürfnis von außerhalb nach innen zu bedienen. Da braucht man die S-Bahn und die U-Bahn und da knirscht es dann. Mein Problem, also erstmal, ich finde, es ist gut, dass es Initiativen gibt. Es zeigt, dass eine Unzufriedenheit herrscht, aber es ist halt ein eher verbietendes Instrument, was ziemlich global wirkt. Und wir müssen uns jetzt einfach mal angucken, wo sind die Probleme. Probleme ist zum Beispiel der dichte Stress im Parkdruck. Parkraummanagement ist so ein Thema. Hochgaragen, ganz toll. Leute können weiter ihr eigenes Auto besitzen. Sie können damit auch eigenverantwortlich und nach eigenem Willen in Urlaub fahren und auch benutzen und trotzdem entlastet es den Straßenraum. Es ist zumindest ein Instrument und eine Maßnahme, über die man nachdenken kann, in den Regionen, in denen Straßenzügen wie Überlastung im Parkenverkehr stattfindet. Und dann finde ich immer auch noch die ökonomischen Instrumente etwas vielleicht präziser als das reine Verbieten. Es gibt viele Städte in der Welt, die die City-Maut eingeführt hatten, gibt es auch Probleme und so weiter, aber das ist ein etabliertes Instrument für überstaute Innenstädte schon seit Jahren. In Berlin ist die Diskussion immer wieder abgeflacht worden vor dem Gerechtigkeitsargument. Ich finde es aber immer noch ein bisschen gerechter, als einfach zu sagen, nee, geht jetzt einfach nicht mehr.
Und schon ist unsere Zeit auch schon wieder vorbei und dabei gäbe es noch so viel zu erzählen. Aber was ich mir mitnehme, ist das Gefühl, egal was wir tun, wir müssen viel tun und wahrscheinlich schneller, als wir es bislang planen. Und mir fehlt noch so ein bisschen der Optimismus, ob Berlin das in den nächsten 10, 20 Jahren wirklich hinbekommt. Aber das werden wir dann sehen und dazwischen bestimmt noch ganz oft hier sitzen und diskutieren. Ich freue mich ganz dolle, dass Sie dabei waren. Vielen herzlichen Dank an Ute Bonde, die Verkehrssenatorin, an Christian Latz, den Leiter Landespolitik beim Tagesspiegel, an Gernot Liedtke, er leitet das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und an Ragnhild Sörensen vom Verein Changing Cities und natürlich an Sie alle fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal beim RBB 24 Inforadio Forum.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.